Hallo, mein Name ist Stefan Pfeiffer und das ist der IBM Live Studio Podcast. Hier sprechen wir mit Experten über aktuelle Technologie- und Business-Themen. Herzlich willkommen zum IBM Live Studio Magazin vom heutigen 13. Oktober, genau eine Woche vor dem Think Digital Summit, der großen virtuellen digitalen Konferenz der IBM Deutschland, Österreich und Schweiz. Vergangene Woche haben wir euch mit Jan Fode die neue Plattform, die Pop-Up-Plattform vorgestellt, die euch allen viele, viele Möglichkeiten zur Interaktion bietet, zur Diskussion, zum Austausch untereinander, zur Diskussion und zum Austausch mit IBMerinnen und IBMern. Wir freuen uns drauf. Heute tauchen wir etwas tiefer in die Agenda des Think Digital Summits ab. Die Art und Weise, wie wir leben, hat sich verändert. Das erfahren wir alle jeden Tag, diese New Normal. Das ist auch ein New Normal für Unternehmen. Und Unternehmen müssen sich entsprechend anpassen, manchmal auch ihre Prozesse überdenken, neu gestalten, um künftig vorne mit dabei zu sein. Dabei helfen Technologien wie künstliche Intelligenz oder Cloud und in Zukunft auch Quantum Computing. Auf dem IBM Think Digital Summit werden wir diese Themen unter dem Motto Emerge Smarter behandeln und mit euch, mit Ihnen diskutieren. Nun spreche ich mit Agnes Heftberger, Mitglied der Geschäftsführung der IBM in Dach, über die Herausforderungen und was euch, was Sie auf dem Think Digital Summit erwartet. Agnes, aus deiner Warte und aus deinen Gesprächen mit Kundinnen und Kunden, was sind derzeit die größten Herausforderungen?
Ja, hallo Stefan erstmal und schön, dass ich heute bei dir sein darf. Du hast schon einige Herausforderungen vorweggenommen und ich glaube damit auch den Nagel auf den Kopf getroffen. Momentan gilt es mit wirklich rasender Geschwindigkeit, Geschäftsprozesse anzupassen und bei einem intensivierten Wettbewerb auch das Geschäftsmodell nochmal zu hinterfragen und vielleicht auch nochmal um die eine oder die andere digitale Komponente auszuweiten. Und das Ganze bringt natürlich Anforderungen an die IT mit sich. Flexibilität ist eine der ganz großen Anforderungen, die momentan sehr im Vordergrund stehen. Da hilft, du hast es auch erwähnt, Cloud Computing natürlich und stellt das Ganze auf wesentlich flexiblere Beine. Um auch tatsächlich neue Services, neue digitale Produkte an den Markt zu bringen und in einer Zeit, wo viele so mit sich selbst beschäftigt sind am Markt, auch wirklich vielleicht den Wettbewerbsvorteil nochmal zu stärken, gilt es eben auch, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und das kann man eigentlich nur wirklich dann gut machen, wenn man seine Daten nutzt und wenn man die KI-Möglichkeiten auch ausschöpft. Und ich glaube, in diesem Zusammenspiel auf der geschäftlichen und auf der technologischen Seite haben wir momentan viele Herausforderungen, aber auch sehr, sehr viele Chancen. Und damit beschäftigen wir uns am Think Summit.
Emerge Smarter ist ja das Motto, sich intelligenter entwickeln, sich weiterentwickeln. Was können denn die Zuschauerinnen und Zuschauer an den beiden Tagen des Think Digital Summits, 20. und 21. Oktober, erwarten?
Ja, Emerge Stronger, Emerge Smarter. Das Thema am ersten Tag ist auch tatsächlich sehr strategisch geprägt. Wir werden uns mit den eben angesprochenen Herausforderungen auf einer wirtschaftlichen Ebene beschäftigen. Wir werden dann aber auch ganz konkret in verschiedenste Branchen einsteigen, uns mit Use Cases auseinandersetzen, mit Unternehmen, die tatsächlich es schon an der einen oder anderen Ecke gewagt haben und in den letzten Monaten auch einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Da wird es Vertreter aus Banking geben, aus der öffentlichen Hand werden wir die Digitalministerin von Hessen da haben. Wir werden uns mit Insurance beschäftigen, mit Industrie. Und ja, wir werden dann am zweiten Tag, du hast es erwähnt, am 21. Oktober in einen, ich würde es mal Technical Deep Dive nennen, gehen, wo wir ja gemeinsam mit Entwicklern, mit Architekten, mit Data Scientists drüber sprechen, wie man denn das Ganze auch tatsächlich umsetzt, wie man Technologien, die du ja auch erwähnt hast, bis hin zu Quantencomputer zum Leben bringt. Und der zweite Tag soll tatsächlich dafür dienen, eben diese Technologien auch erfahrbar zu machen und da einen Schritt tiefer zu gehen.
Ein Anspruch, den wir mit dem Think Digital Summit stellen, ist, dass wir Interaktion fördern wollen. Wir haben ja alle nun genug digitale Formate erlebt, teilweise auch erlitten, wo es eben zum Monolog geht. Und ich glaube, das Team hat sich sehr viele Gedanken gemacht, dass wir hier auch wirklich in Interaktion mit den Kunden und Kundinnen treten können.
Absolut, ja. Und für mich ist das so ein bisschen übersetzt in ein digitales Event, das sich aber real anfühlt. Also das ist so meine persönliche Tagline. Wir nutzen ja auch den Pop-up der IBM, ein neues Konzept, das wir für digitale Formate auch verwenden, wo man auch wirklich reingehen kann in eine virtuelle Welt, die sich aber einfach auch ein bisschen physisch anfühlt und die genau den Teil auch aufnimmt, der, ich sag's mal so, bei vielen digitalen Formaten fehlt eben dieser Austausch. Der Austausch mit Experten, die vor Ort sind, mit den Kunden, die sprechen werden, mit den Technical Subject Matter Experts. Und ja, das ist halt einfach keine digitale Berieselung, wie wir sie oft in den letzten Wochen und Monaten auch erlebt haben, sondern weiterhin ein Miteinander, ein Untereinander auch diskutieren. Und ich glaube, dass das echt eine großartige Sache ist.
Unser Angebot ist da. Dazu brauchen wir natürlich Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also erstmal anmelden und dann wirklich aktiv mitmachen. Es ist Videochat, Chat, Diskussionsforum, Cafés. Also es gibt eine Menge an wirklich Formaten, die Interaktion erlauben. Wir hoffen, dass wir auch hier wirklich miteinander ins Gespräch kommen. Agnes, jetzt muss ich natürlich fragen, gibt es spezifische Highlights, die du herausheben würdest auf der Agenda? Ich weiß, das ist immer schwierig.
Ja, ich befürchte ja immer, dass du diese Frage stellst und es ist tatsächlich schwierig, weil es ist so ein bisschen ein Festival an Highlights für mich. Ich werde mal versuchen, einfach ein paar Punkte hervorzuheben und herauszugreifen. Einerseits natürlich für mich ein Highlight ist, dass wir die Branchenbrille, den Branchenkontext ganz, ganz stark in den Vordergrund stellen und wir haben wirklich hervorragende Kundensprecher, die erzählen werden, wie es ihnen auf der Reise gegangen ist zu ja einer New Normal, Next Normal Situation powered by technology. Und auch da könnte ich wieder ganz, ganz viele Beispiele nennen. Ich will mal ja ein, zwei herausgreifen. Die BMW Bank beispielsweise. Wir haben ja in den letzten Monaten sehr viel darüber gesprochen, dass wir in vielerlei Hinsicht End-to-End-Digitalisierung von Geschäftsprozessen brauchen, vor allem jenen, die einem Konsumenten gegenüberstehen. Und die BMW Bank hat genau das gemacht und wird auch von ihrem digitalen Onboarding erzählen. Die haben das wirklich geschafft, das von Anfang bis Ende digital umzusetzen, von einer digitalen Bonitätsprüfung bis tatsächlich einem digitalen Vertrag am Ende. Und ich finde, das ist einfach super spannend und auch extrem relevant momentan. Und ja, wir haben auch die letzten Monate viel über Lieferketten gesprochen und global integrierte Lieferketten, die manches Mal auch so ein bisschen am Wanken waren, gerade am Anfang der Pandemie. Und deswegen freue ich mich drauf, dass Adidas erzählt, wie sie damit umgehen. Ist ja auch ein sehr global agierendes Unternehmen. Die haben ein sehr komplexes Netzwerk an Resellern und Vertriebskanälen und nutzen in ihrem Fulfillment-Bereich KI, gemeinsam mit IBM natürlich in dem Fall, und erzählen auch, was das für sie getan hat, warum sie sich entschieden haben und wie sie es umgesetzt haben. Auch extrem relevant, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ich habe ja schon erwähnt, wir haben auch tolle Sprecher aus der öffentlichen Hand, aus dem Insurance-Umfeld, im Banking-Bereich, in der Industrie-Breakout-Session werden wir über Edge-Computing sprechen und unter anderem ZF da haben. Also du hörst schon, ich kann fast nicht aufhören, gibt's ganz, ganz viele Highlights. Dann haben wir neben den fachlichen Experten auch nochmal ein paar hochkarätige Keynote-Speaker. Ranga Yogeshwar allen voran, freue ich mich extrem drauf und bin schon sehr, sehr, sehr gespannt. Und dann, ich muss das sagen, werden wir natürlich einen absolut Special Guest haben, und zwar Felix Neureuther. Jetzt bin ich Österreicherin, wie man unschwer erkennen kann. Und wie viele Österreicher bin ich absolut Wintersportfanatisch. Und ich freue mich absolut auf Felix und darf natürlich auch das Interview mit ihm führen. Und ich kann es nicht verbergen. Ein absolutes Highlight für mich. Und ich freue mich jetzt schon so drauf.
Also ich darf dir versprechen, ich werde dem Interview sehr, sehr intensiv folgen, wie du die deutsche Kultfigur im Skisport als Österreicherin entsprechend interviewen wirst und welche Fragen und welche Diskussionen du hoffentlich mit ihm führst. Ja, wenn wir zusammenfassen, viele, viele Kundensprecher, da haben wir sehr viel Fokus drauf gelegt, dass wirklich aus der Praxis gesprochen wird. Am ersten Tag Fokus auf Business, auf Strategie, am zweiten Tag Fokus auf Technik, auf Deep Dives und immer wieder, ich glaube, das müssen wir wieder betonen, dieser Wunsch an Sie, den Dialog zu führen, die Interaktion zu führen. Nur so können auch digitale Formate erfolgreich sind. Agnes, ich freue mich auf dich, ich freue mich auf die vielen Sprecher. Herzlichen Dank, dass du wieder im Live-Studio warst.
Ja, danke, die Freude ist ganz meinerseits.
Ja, das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aus Termingründen aufgezeichnet. Wir haben ja auch ein bisschen den Fokus auf das Gespräch mit Felix Neureuther gelegt, das Agnes Fürnwort. Selbst ich als passionierter Liegestuhl-Fan, Strandläufer und Schnorchler freue mich drauf, was Agnes mit ihrem Charme so alles aus Felix Neureuther herauskitzeln wird. Auf jeden Fall eine coole Socke, ein sympathischer Typ. Ich freue mich auf das Gespräch, sich also dieses Gespräch, aber nicht nur das anhören, sondern auch die anderen Themen der SYNC entsprechend nutzen. Nun Themenwechsel. Die Pandemie hat die Welt noch immer fest im Griff. Die ganze Welt ist vereint in der Suche nach einer wirksamen Therapie und nach einem Impfstoff für Covid-19. Wer den Podcast von Professor Dr. Christian Drosten regelmäßig hört, der nimmt immer wieder Bezug auf neue Studien, auf neue Forschungsergebnisse, die sich mit dem Virus auseinandersetzen und präsentiert die Erkenntnisse. Wichtig für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist hier immer den neuesten, den aktuellen Überblick über die neuesten Erkenntnisse entsprechend zu behalten und diese Erkenntnis schnell für eigene Forschung entsprechend einzusetzen. Die IBM engagiert sich bei der Suche nach diesen Forschungsergebnissen, nach diesen Studien und stellt dafür eine Technologie zur Verfügung, die im IBM-eigenen Labor in Zürich entwickelt wurde. Mein Kollege Dr. Christoph Auer arbeitet im Labor in der Schweiz. Mit ihm spreche ich heute darüber, was es mit der Deep Search-Technologie so auf sich hat. Christoph, kannst du uns zunächst etwas zu deinem persönlichen Werdegang sagen und was deine Rolle im Labor in Zürich ist?
Ja, danke Stefan. Also ich bin Christoph Auer. Ich habe an der Universität Heidelberg medizinische Informatik studiert und auch dort promoviert und bin jetzt seit Ende 2016 hier im IBM-Forschungslabor in Zürich tätig. Hier beschäftige ich mich seitdem hauptsächlich mit der Entwicklung von Cloud-Plattformen und Machine Learning-Technologien, mit deren Hilfe sich neue Zusammenhänge und natürlich auch bekanntes Wissen in unstrukturierten Daten sehr leicht entdecken lassen. Und diese Technologie ist in dieser Lage, sehr große Datenmengen von publizierten PDF-Dokumenten erstmal einzulesen, dann die wichtigen Informationen und Strukturen daraus zu extrahieren. Das können zum Beispiel der Text oder Kapitel sein. Das kann aber auch andere Elemente sein, wie zum Beispiel Tabellen oder Abbildungen. Und dann daraus weitestgehend automatisch ein Wissensmodell zu generieren, was das Wissen in diesem Fachbereich oder Wissensbereich sehr gut abbildet. Wir nennen das einen Knowledge Graph. Und diese Daten, die in diesem Knowledge Graph vorhanden sein können, können sehr heterogen sein. Zum Beispiel kann es sich um Publikationen aus wissenschaftlichen Verlagen handeln oder auch um interne Informationsquellen von Firmenkunden, so wie Reports. Es könnten Patente sein oder eben auch öffentliche Datenbanken, die kuratiertes Wissen enthalten. Das funktioniert grundsätzlich ganz unabhängig davon, für welchen Wissensbereich wir so ein Modell erzeugen wollen. Und im Zuge dieser Entwicklung wurde diese Technologie auch darin optimiert, auch in einem völlig neuen Wissensbereich sehr schnell einen direkten Nutzen zu liefern.
Nun lass uns mal den Transfer machen, den Knowledge Graph für Covid-19. Wie wird die Technologie genau in diesem Umfeld entsprechend eingesetzt? Welche Daten lest ihr da ein? Welche werden entsprechend dann später nutzbar gemacht, beziehungsweise Beziehungen zueinander nutzbar gemacht?
Ja, wir kennen ja die Herausforderungen in der Forschung sehr gut. Es existiert in der Tat eine unüberschaubare Masse an Forschungsliteratur zu diesem Thema und auch Informationen zum Beispiel zu Medikamenten oder klinischen Studien oder Genomen von Viren, die täglich wächst und zum Teil in verschiedenen Silos liegt, die miteinander keine Verbindung besitzen. Wie können Forscher denn jetzt den Überblick behalten und die Erkenntnisse finden, die für ihre Forschung wichtig ist? Genau dafür sorgen wir mit unserer Technologie, indem wir die Informationen und die Fakten aus Artikeln und verschiedenen Datenquellen rund um Covid-19 in einem Knowledge Graph miteinander verknüpfen und diesen dann der Wissenschaftscommunity wieder zur Verfügung stellen können. Die Quellen, die wir dabei einbeziehen, sind zum einen der sehr große Literaturdatensatz aus dem COVID-19-Datensatz, den das Weiße Haus veröffentlicht hat. Aber auch dazu gehören zum Beispiel alle klinischen Studien, die die WHO veröffentlicht. Dazu gehört die Drug Bank, in der Medikamente und Wirkstoffe katalogisiert sind, und die Gene Bank, die unter anderem auch Virengenome enthält. Wir prüfen ungefähr einmal in 2 Wochen, ob es Updates auf diesen Datenbanken gibt und importieren dann auch die neuen Datensätze wieder in unseren Knowledge Graph. Dieser Covid-19 Knowledge Graph, den wir gebaut haben, beinhaltet derzeit über 180.000 Dokumente aus diesem COVID-19-Datensatz, aus dem wir insgesamt über 13 Millionen Datenpunkte extrahieren, die mit mehr als 311 Millionen Verbindungen verknüpft sind.
Das hört sich ja schon mal sehr, sehr beeindruckend an, eine riesige Menge an Informationen. Aber vielleicht können wir noch eine Ebene tiefer gehen. Du kannst uns ein Beispiel geben, wie Wissenschaftler auf diese Informationen zugreifen können und wie sie sie nutzen können.
Ja, wir haben im Grunde zwei unterschiedliche Möglichkeiten der Datenabfrage vorbereitet. Zum einen haben wir uns selbst viel mit Epidemiologen unterhalten und dafür einige interessante Abfragen vorbereitet, die wir als sogenannte Reports oder Dashboards veröffentlichen auf unserer Webseite. Zum Beispiel kann man dort die am meisten diskutierten Medikamente und Wirkstoffe oder die am häufigsten erwähnten Virengenome einfach direkt anschauen und von denen dann auch zum Beispiel auf Artikel, die diese Genome oder diese Wirkstoffe erwähnen oder klinische Studien, in denen diese Wirkstoffe eingesetzt wurden, direkt springen. Mit einem Verweis zum Beispiel auf die Artikel aus diesem COVID-19-Datensatz oder auf die Clinical Trials Datenbank der WHO. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist die, individuelle Abfragen an unseren Knowledge Graph zu stellen. Diese Möglichkeit ist verfügbar, nachdem man sich registriert hat als Benutzer. Und um mal ein Beispiel zu machen, könnte ich mich dafür interessieren, welche Faktoren zum Beispiel einen Einfluss auf die Inkubationszeit von COVID-19 haben. In unserem Web-Frontend kann ich dazu zum Beispiel zunächst nach allen Paragraphen suchen in der ganzen Literatur, die generell über das Thema Inkubationszeit sprechen und wo auch irgendwo in diesem Paragraph eine Dauer benannt wird, eine quantitative. Das kann mir schon alleine interessante Fundstellen liefern, aber damit hört es noch nicht auf. Jetzt kann ich zum Beispiel mir die Paragraphen, die ich bekomme, anschauen und auswählen, welche ich davon interessant finde und die mir darunter besonders interessant erscheinen, auf denen kann ich auch eine neue Abfrage an unseren Knowledge Graph stellen, zum Beispiel, um mir alle klinischen Studien oder getesteten Wirkstoffe aufzulisten, die in denselben Dokumenten erwähnt werden wie die Paragraphen, die ich ausgewählt habe. Wenn das auch noch nicht genügend Informationen für mich ergibt, dann kann ich mich zum Beispiel auch dazu entscheiden, den Suchbereich zu erweitern, indem ich zunächst einfach nach Paragraphen suche, die so ähnliche Thematik besitzen, wie die Paragraphen, die ich bereits gefunden habe. Zum Beispiel könnte es sein, dass dann auch Paragraphen mit in der Menge liegen, die nicht über die Inkubationszeit sprechen, aber zum Beispiel über die gesamte Verlaufsdauer dieser Krankheit.
Chris, herzlichen Dank für diese Beispiele, wie man dort suchen kann. Ja. Du hast ja am Anfang auch erwähnt, dass dieses Tool, die Deep Search-Technologie, nicht speziell für die COVID-19-Forschung entwickelt wurde. Wie lange hat es denn gedauert, dieses Werkzeug für COVID-19 für die entsprechenden Knowledge Graphen verfügbar zu machen?
Das ist in der Tat richtig. Diese Technologie hat schon vorher existiert. Wir haben sie schon erfolgreich in anderen Wissensbereichen eingesetzt. Und um jetzt unseren COVID-19 Knowledge Graph zu bauen, haben wir ungefähr 2 bis 3 Wochen investiert. Die eine Hälfte dieser Arbeit bestand im Grunde darin, in Gesprächen mit Epidemiologen relevante Datenquellen zu identifizieren und auch spezielle Sprachanalysemodelle zu finden, die medizinische Texte analysieren können und diese an unsere Plattform anzubinden. Da haben wir uns zum Beispiel auch auf die Watson Annotators for Clinical Data zurückgegriffen. Die andere Hälfte der Arbeit bestand in der Entwicklung eines intuitiven Web-Frontends, mit dem man diese individuellen Abfragen, die man an unseren COVID-19 Knowledge Graph machen kann, besonders abgestimmt ist und auch das zugrunde liegende Wissensmodell für den Benutzer intuitiv erklärt. Die Pipeline selbst allerdings, die zur Erzeugung von unserem Knowledge Graph benutzt wird, die konnten wir direkt weiterverwenden, genauso wie unsere selbst entwickelte Graph-Technologie, mit denen wir diesen COVID-19 Knowledge Graph dann als Service anbieten. Und es war im Grunde keine Codierarbeit dafür notwendig.
Das hört sich nach einem überschaubaren Aufwand an. Nun stellt sich natürlich die Frage, COVID-19, ganz, ganz wichtiges Thema. Wir drücken allen die Daumen, dass möglichst bald der Impfstoff entwickelt wird. Aber es ist natürlich auch ein Werkzeug, das für andere Bereiche entsprechend eingesetzt werden kann. Für welche Einsatzszenarien wurde es denn eigentlich entwickelt? Und wie profitieren dort die Unternehmen von der Technologie?
Also wir haben das Ganze entwickelt oder zu entwickeln begonnen im Bereich der Materialwissenschaften und im Bereich der Geologie und Öl- und Gasforschung, wo wir mit Kunden sehr lange zusammengearbeitet haben, um zu verstehen, wie man so ein Wissensmodell gestalten muss. Und daraus ist im Endeffekt auch die Erkenntnis gekommen, wie wir eine Plattform und eine Technologie anbieten können, die es möglich macht, Wissensmodelle sehr schnell zwischen verschiedenen Wissensdomänen zu transferieren. Die Unternehmen zum Beispiel haben Interesse daran, herauszufinden, wo Öl- und Gasvorkommen vielversprechend vorzufinden wären oder zum Beispiel, um bestimmte Materialeigenschaften aus der Literatur abzuleiten, um ein neues Material zu finden, was vielversprechende Eigenschaften besitzt oder auch, um zum Beispiel herauszufinden, ob eine Rezeptur, die Sie sich überlegt haben, bereits irgendwo patentiert wurde.
Nun reden wir heutzutage sehr, sehr oft überall vom Data Scientist. Die Data Scientists werden gesucht entsprechend. Und auch genau für diese Data Scientists ist das Werkzeug natürlich auch gedacht, Christoph.
Richtig. Die Data Scientists, die bei großen Unternehmen beschäftigt werden, verbringen in der Regel über 90% ihrer Zeit damit, einfach nur zu lesen, um auf dem Stand der Kenntnis zu bleiben in ihrem Fachbereich. Und genau denen wollen wir damit helfen, mehr Zeit für die eigentliche Erkenntnissuche zu besitzen.
Ganz, ganz wichtiges Thema, kann man ja selbst bei sich verfolgen. Je weniger man mit solchen Sachen beschäftigt ist, desto mehr Zeit hat man für Kreativität. Nun haben wir hoffentlich Appetit gemacht auf die Covid-19-Datenbank auf der einen Seite, die jeder über die Webseite, die DeepSearch-Webseite der IBM nutzen kann. Also jeder Wissenschaftler ist dort hoch willkommen. Auf der anderen Seite haben wir vielleicht auch Appetit gemacht, dass sich Unternehmen für ihren Knowledge-Graph, für ihr Einsatzgebiet, du hast ja das Beispiel Gas und Öl, Materialwissenschaften genannt, da gibt es ja sehr, sehr viele weitere Möglichkeiten, einen solchen Knowledge-Graph entsprechend zu bauen, der eben die eigenen Data Scientists entsprechend entlastet. Wie gehen denn diese Unternehmen auf die IBM zu? Wie kommen sie zu einem gemeinsamen Projekt mit uns?
Ja, ganz richtig. Wir freuen uns natürlich sehr über Unternehmen, die Interesse an unserer Technologie haben könnten. Und diese dürfen natürlich gerne auf uns zukommen. Wir leiten teilweise Projekte mit Unternehmen direkt oder lizenzieren unsere Technologie an diese Unternehmen. Und andererseits unterstützen wir selbstverständlich auch die GBS, GTS oder Lab Services Kollegen in IBM, um mit diesen Technologien erfolgreiche Projekte abzuwickeln.
Zusammengefasst, unsere Kolleginnen und Kollegen von IBM Services und das Labor in Rüsselsheim freuen sich sehr, wenn sie auf uns zukommen. Wir sind natürlich gerne bereit, sind daran interessiert, gemeinsam Projekte auf Basis dieser Deep Search Technologie zu machen, die in Rüsselsheim in Zürich entwickelt wurde. Bei dir, lieber Christoph, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das interessante, erhellende Gespräch. Bleib gesund und bis bald. Ja, nochmal herzlichen Dank an Christoph für das Gespräch und die Aufforderung an alle Forscherinnen und Forscher, doch mit Christoph und seinen Kolleginnen und Kollegen Kontakt aufzunehmen. Wir würden uns sehr darüber freuen. Das war fast das Live-Video vom 13. Oktober. Kommende Woche senden wir ausnahmsweise am Montag, also am 19. Oktober um 11 Uhr, denn am 20. und 21. Oktober findet was statt? Das Think Digital Summit. Deshalb sind wir einen Tag früher dran und werden dann auch vor Ort senden, dort, wo die Sprecher zusammenkommen, wo die Sprecher auf die Bühne gehen werden. Das gibt auch schon mal einen ersten Eintrag vom Think Digital Summit, vom Look and Feel.